Ist nicht schön, wenn einfach so die Gegenwart Gottes da ist? Mich baut das einfach total auf, wenn so im Lobpreis du merkst, wie so das ganze Herz sich auf ihn fokussiert. Und wenn sich dann alles so in dir auf ihn fokussiert, dann werden alle Dinge um dich herum auf einmal bekommen sie einen anderen Stellenwert. Sind nicht mehr so präsent, nicht mehr so wichtig, nicht mehr so angstmachend, was auch immer. Weil du auf den schaust, der die Macht hat, alles zu verändern. Weil du auf den schaust, der uns so sehr liebt, dass er mitten unter uns ist, wenn wir Gottesdienst feiern. Wir kommen ja nicht nur zusammen, damit wir ein bisschen was essen und nette Gemeinschaft haben, sondern wir kommen zusammen und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und das ist das, was unser innerer Mensch dann auch wieder braucht und warum es so wichtig ist, auch zusammenzukommen und gemeinsam Gott anzubeten, nicht nur alleine, sondern eben auch mit den anderen Geschwistern und zu erleben, wie wir uns gegenseitig einfach dienen können mit unseren Gaben. Der eine hat ein Wort der Ermutigung, der andere spricht ein Gebet, der dritte macht einen gewaltigen Lobpreis, der vierte versucht zu predigen, was auch immer. Halleluja. Gut. Wenn du Interesse hast, auf deinem Stuhl liegt auch so ein kleiner Zettel. Da ist so ein bisschen die Predigt von heute zusammengefasst, einfach so, weil ich auch glaube, dass wir das Wort Gottes nicht nur anhören sollten, sondern darüber nachdenken, es im Herzen bewegen, damit es uns verändert. Das Wort Gottes verändert dich nicht, indem es dich einfach mal so streift und du mal kurz zuhörst, sondern die Bibel sagt uns, wir sollen Tag und Nacht über dem Wort Gottes meditieren. Was ist meditieren? Das heißt nicht, dass du jetzt deinen Fuß hinter das Genick schiebst und auf der Matte da irgendwelche Verrenkungen machst, sondern meditieren bedeutet darüber nachdenken. Im biblischen Kontext ist Meditieren nicht so, jetzt mache ich mein Hirn leer, sondern ich mache mein Hirn voll mit allem, was Gott für mich vorbereitet hat. Dass er groß wird in mir, dass Glaube, wie wir gehört haben, wächst in mir und dass dann Gott beginnt, Dinge freizusetzen, weil wir uns eins machen mit ihm in unserem Herzen. Und Gott macht eben auch die Dinge mit uns gemeinsam und nicht nur alleine. Amen. Darum danke, David, auch für das, was du weitergegeben hast. Danke für die Eindrücke. Und es ist einfach toll, miteinander in der Gegenwart Gottes zu sein. Gut, ich habe heute im Herzen mit euch über ein paar Dinge zu reden, von denen ich manche selber noch nicht ganz verstehe. Manche Dinge, glaube ich, habe ich auch verstanden und auf das werden wir uns auch fokussieren heute. Aber manche Dinge sind für mich einfach zu weitreichend, zu groß, weil die letzte Zeit beschäftigt mich das sehr, wenn wir in der Bibel lesen, wie die ersten Christen zusammen gelebt haben. Und da heißt es dann immer wieder, und das schauen wir uns heute genauer an, sie waren ein Herz und eine Seele und sie hatten alles gemeinsam und sie teilten alles miteinander. Und da bin ich immer wieder auch am Rätseln, weil ich sage, Gott, was heißt denn das eigentlich? Was verstehst du darunter? Und das möchte ich mir heute mit euch anschauen, diese Einheit im Geist. Ich möchte es mal so bezeichnen, was das ist, von dem das Wort Gottes da spricht. Wenn wir uns das anschauen in der Apostelgeschichte, wir schauen uns Apostelgeschichte Kapitel 2 und 4 ein bisschen näher an, weil das sind genau diese zwei Stellen, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, in welchem Zusammenhang das dort gegeben wurde. Wenn die Bibel sagt, sie waren ein Herz und eine Seele, heißt das jetzt, dass tausende Menschen dick Freund waren miteinander oder was bedeutet das? Es war eine ganz außergewöhnliche Situation damals. Die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs und haben gewaltige Dinge erlebt mit ihm. Sie haben alles aufgegeben, was sie gehabt haben, ihren Beruf, ihre Häuser, alles hinter sich gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Und sie haben gesehen, wie er Zeichen und Wunder tut. Sie haben Dinge gesehen, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Tote sind auferweckt worden. Blinde haben wieder angefangen zu sehen. Lahme sind aufgestanden, die 40 Jahre oder wie lange gelähmt waren. Leute mit Leiden sind zu Tausenden geheilt worden. Dämonen sind ausgefahren. Wann hast du das letzte Mal einen Dämon ausgetrieben? So wollte ich sagen, nicht, wann ist bei dir das letzte Mal einer ausgefahren? Wäre eigentlich etwas, was normal ist für uns Christen. Diese Zeichen werden denen folgen, die an mich glauben, sagt Jesus Christus. Sie werden Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden, wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und ich glaube auch, dass wir wieder neu in diese Dimension hineinkommen, weil wir brauchen diese Dimension. Wir brauchen diese Dimension, damit Gottes Herrlichkeit sich wieder neu zeigt und manifestiert. Und wir sollen uns dann auch ausstrecken. Und ich denke, wir tun das auch als Gemeinde miteinander. Also sie haben Gewaltiges mit Jesus Christus erlebt und denken, ja, er ist jetzt der Erlöser, der Erretter. Und dann kommt der absolute Schlag in die Magengegend. Der Typ, an den wir geglaubt haben, den wir vertraut haben, wo wir gedacht haben, er ist Gott, hängt am Kreuz und stirbt. Ich weiß nicht, ob du dir das einmal schon so ein bisschen bildlich vorgestellt hast. Nehmen wir an, du hast da irgendwas, was dir wichtig ist und du setzt alles auf eine Karte. Du verkaufst dein Haus, du lässt deinen Job hinter dir, du steigst aus allem, weil du denkst, es ist das absolut Richtige jetzt zu tun und dann bricht alles zusammen. Es gibt einen Grund, warum die so verzweifelt waren. Es gibt einen Grund, warum sie sich versteckt haben, die Türe zugesperrt haben. Und dann steht dieser Jesus Christus von den Toten auf. Und die Jünger waren ja so überzeugt davon, dass Jesus tot ist, dass sie es gar nicht geglaubt haben. Als die Frauen kommen vom Grab und sagen, dass ihnen Jesus erschienen ist, und fangen sie ja nachgrübeln und denken, komisch, was ist denn das? Und dann erscheint Jesus Christus ihnen. Dann erscheint er, sagt der Korintherbrief im Kapitel 15, 500 Leuten gleichzeitig. Also es war eine total bewegte Zeit. Die Bibel sagt, als Jesus Christus stirbt, sind die Felsen zerborsten, ist eine Dunkelheit über das Land gekommen, dass die Leute nichts mehr gesehen haben. Und das muss so zugegangen sein dort, dass der brutale Zenturio, der Römische, das bist du nicht geworden, weil du so ein netter Mensch warst. Du bist nicht der Oberste von einem Heer geworden, weil du so sanftmütig und liebevoll bist, sondern weil du ein brutaler Krieger warst. Die haben sich, ich meine, das sind die Typen, die den anderen die Beine, die Knochen gebrochen haben am Kreuz, die da gehangen sind, damit sie schneller sterben. Das war kein Problem für sie. Und dieser Zenturier sagt, wahrlich, das war der Sohn Gottes. Da muss was passiert sein, dem bringt so schnell nichts aus der Fassung. Und dann lesen wir in der Bibel sogar noch, dass es heißt, und die Toten sind aufgestanden und in die Stadt Jerusalem hineingegangen. Da schaust du, wenn dir deine Urli begegnet, die vor 15 Jahren, die du beerdigt hast. Ja, lass uns das nicht so vergeistigen, was da geschehen ist. Die Stadt war in Aufruhr. Da sind gewaltige Dinge geschehen. Und das ist auch der Grund, warum dann, als Petrus dann, wo dann der Heilige Geist auf sie kommt zu Pfingsten und er predigt, wo 3000 Leute ihr Herz öffnen und Jesus Christus nachfolgen. Und da waren viele drunter, die vor 40 Tagen noch geschrien haben, ans Kreuz mit ihm, weil der Petrus predigt und sagt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Es war eine ganz spezielle Zeit, wo der Heilige Geist gewirkt hat. 3000 Leute kommen zu ihm. Menschen werden verändert, komplett verändert. Menschen hast du gar nicht mehr erkannt, wenn sie eine Begegnung gehabt haben mit dem Heiligen Geist. Und sie erleben wie sagt man da, so Wechselbäder auf der einen Seite. Auf der einen Seite erleben sie totalen Gottes Gegenwart, Wunder und Zeichen, wenn der Schatten, die Leute, die haben ihre Kranken auf die Straße gelegt, damit wenn der Petrus vorbeigeht und der Schatten die Kranken berührt, dass die sind wieder gesund geworden. Und das sind keine Märchen, das sind Dinge, die wirklich geschehen sind. Und bei Paulus dann übrigens genauso. Und in dieser Zeit hinein erleben sie, wie Gott Gewaltiges tut, täglich Menschen hinzufügt, aber sie erleben auch riesen Herausforderungen, Widerstände. Sie werden ausgepeitscht, ins Gefängnis geworfen, es werden Leute umgebracht, sie werden aus den Synagogen ausgestoßen, sie werden vielleicht aus den eigenen Familien ausgestoßen, die nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollten. Wenn der Geist Gottes wirkt und wenn da Dinge freigesetzt werden, dann kommt auch Widerstand. Weil es wird Leute geben und gar nicht so wenige, die werden alles tun, damit sie nicht an diesen Gott glauben müssen. Weil es bedeutet ja, dass sie ihr Leben verändern müssen. Es bedeutet ja, dass sie ihn anerkennen müssen als ihren Herrn und Erlöser. Und vorher werden sie lieber alles verleugnen, bevor sie das tun. Und in dieser Zeit hinein, und das möchte ich mit euch jetzt kurz lesen in der Apostelgeschichte 2, von Vers 41 weg, da stehen dann so interessante Sachen drin. Da heißt, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, eben nach dieser Predigt, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Die sind von 120, also von 12 Jüngern, dann sind sie mal schon auf 120 angewachsen, in diesem, wo sie dann in diesem Kammerl waren. Und dann von heute auf morgen auf 3000 Leute. Ich denke, das war sicher herausfordernd für die Gemeinde. Wenn wir jetzt ab nächsten Samstag 2000 Leute wären, wäre es ein bisschen wärmer da herin wahrscheinlich. Auch wenn es kaum vorstellbar ist. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Das war so der Beginn der Gemeinde damals. Die Leute sind mit Gott konfrontiert worden, haben erkannt, dass dieser Christus, dieser Jesus, der Messias, der Erlöser ist, haben Buße getan von ihren Werken, haben sich ihm zugewandt und haben sich der Gemeinde angeschlossen. Sie haben sich der Lehre der Apostel unterstellt. Sie haben sich dem unterstellt, was die Apostel ihnen beigebracht haben, was Jesus gesagt hat und all diese Dinge, die Verbindungen zum Alten Testament. Und die Leute haben sich dem untergeordnet. Sie haben Gemeinschaft gehabt miteinander, geistliche Gemeinschaft, aber auch, nicht fleischliche, natürliche Gemeinschaft miteinander. Und sie sind zum Gebet und zum Abendmahl zusammengekommen. Sie haben sich teilgemacht, sie haben sich untergeordnet und der Heilige Geist hat gewaltig gewirkt. Und ich möchte es nicht in Frage stellen, was da steht. Absolut nicht. Also ich glaube, dass der Heilige Geist die Kapazität und die Vollmacht hat, wenn er wirkt, dass er Menschen komplett verändern kann. Ich glaube, dass Gott wirklich auch Menschen im Herzen eins machen kann. Auch große Gruppen eins machen kann. Aber manchmal frage ich mich ein wenig, ob damit wirklich das beschrieben ist, was wir uns so vorstellen. Wir lesen das und wir kriegen dann so eine Idealvorstellung von Gütergemeinschaft und alle leben zusammen in einer großen Kommune und jeder liebt den anderen und alles ist so happy und toll und es gibt keinen Streit und gar nichts. Aber Ich glaube nicht, dass es so war. Ich glaube nämlich, dass der Fokus nicht diese Gemeinschaft war im Sinne von, hey, wir haben so toll miteinander, wir kommen so gut aus miteinander, wir genießen es miteinander, sondern der Fokus war Jesus Christus und Jesus Christus alleine. Der Fokus war das, was Gott getan hat und am Tun war, und in dem sind sie eins geworden. Und wir werden auf das noch ein bisschen näher auch eingehen, wenn wir das lesen miteinander, weil es eben auch da, es kommt auch immer wieder durch, dass sie zusammengekommen sind, dass sie gebetet haben miteinander, dass sie das Abendmahl genommen haben und. Sie hört nicht auf, Gott zu loben. Gott war absolutes Zentrum. Jesus Christus war der Mittelpunkt von allem. Es ist nicht darum gegangen, wie finden wir jetzt eine Kuschelgruppe miteinander, sondern wie wird Jesus Christus verherrlicht. Im Kapitel 4, da wird es nochmal beschrieben in ähnlichen Worten, und das möchte ich noch mit euch lesen, und zwar haben sie da viele Herausforderungen, kommen dann zusammen, die Apostel sind gerade aus dem Gefängnis gekommen, sie beten, dass Gott ihnen neue Kraft gibt, das Evangelium zu verkündigen, und die Städte wird erschüttert, dort wo sie sind, und sie werden alle mit dem Heiligen Geist gefüllt. Und dann heißt es in Vers 32, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum. Wie betrachtest du deinen Besitz? Ist das was, was dir gehört, und 10%, wenn es gut geht, darf der Herr haben? Oder gehört alles, was du hast, Gott? Gehörst du Gott mit Haut und Haaren? Besitzt Gott dich unter Anführungszeichen? Ist er derjenige, der auf dem Thron sitzt, oder muss er sich den Thron teilen mit dir? Quetscht sich da noch einer hin auf diesen Thron, weil er auch oben sitzen möchte? Oder ist Gott wirklich Gott und darf Gott sein und wir ordnen uns ihm unter? Dann heißt es weiter, die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus, und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, der ein Stück Land verkauft hat und es dann den Aposteln gebracht hat. Das ist alles in einer relativ kurzen Zeit. Das sind 45 Tage bis vielleicht ein paar Monate ungefähr, wo all diese Dinge stattgefunden haben. Und wir sehen auch da, dass es jetzt nicht unbedingt so war, dass jeder alles verkauft hat, sondern Leute haben, wenn der Bedarf da war, waren sie bereit, mit ihrem Segen andere zu segnen. Dann haben sie einen Teil verkauft von dem, was sie haben. Wir sehen das auch beim gleich ein paar Verse später beim Hananias und der Sapphira. Das ist die Geschichte, wo die auch zu den Leuten zählen wollen, die da so gut dastehen, und sie verkaufen ein Stück Land, aber einen Teil behalten sie selber, den Rest bringen sie den Aposteln und sagen, wir haben auch unser Land verkauft und da ist das Geld, was wir dafür bekommen haben. Und der Petrus sagt zu ihm und sagt, hey, ist das alles? Und ja, das ist das ganze Geld. Und dann, was passiert dann? Petrus sagt zu ihm, hey, Ananias, das Geld hat dir gehört. Du kannst entscheiden, wie viel du davon gibst. Du musst nicht alles geben. Keiner sagt, dass du das ganze Geld von dem Acker oder was du verkauft hast, der Gemeinde geben musst. Du hättest behalten können, so viel du wolltest. Aber warum kommst du her und belügst den Heiligen Geist? Und in dem Moment fällt der Tod um. Also wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann bringt diese Gegenwart Gottes auch eine Heiligkeit mit sich. Und ein paar Stunden später passiert dasselbe mit der Frau von Hananias. Und eine Ehrfurcht kommt nicht nur über die Gemeinde, sondern über alle dort. Aber das ist nur so ein kurzes Beispiel, dass es nicht so gewesen ist wahrscheinlich, dass jeder alles hergegeben hat, was er gehabt hat, und dann haben sie nur noch von der Gemeinschaftskasse gelebt. Aber die Leute waren bereit, zu sagen, hey, was ich habe, gehört dem Herrn. Und ich tue mit dem, was immer der Herr mir sagt und was er mir aufs Herz legt und wo ich helfen kann. Und ich vertraue dem Herrn, dass er für mich sorgt. Weil ich kann mir schwer vorstellen, also wir lesen, es waren am ersten Tag 3.000, kurz später heißt es, waren 5.000 und dann heißt es immer wieder, und täglich wurden Leute hinzugetan. Ich würde mich überfordert fühlen, jetzt mit 5.000 Leuten enge, tiefe, innige Beziehungen zu pflegen. Das ist aber nur jetzt meine persönliche Meinung. Um was geht's denn noch darum, wenn es um dieses ein Herz und eine Seele geht? Was ist der Fokus davon? Wo oder in was sind sie denn so eins miteinander, dass sie ein Herz und eine Seele sind? Sie sind nicht, das muss ich vielleicht anders formulieren, sie sind ein Herz und eine Seele in Jesus Christus. Sie sind ein Herz und eine Seele, weil sie einen Herrn haben, an den sie glauben. Sie sind ein Herz und eine Seele, weil in ihnen was geschehen ist, dass sie hergehen und sagen, nicht mehr mein Wille soll geschehen, sondern das, was Gott will, soll geschehen. Und wenn das alle miteinander machen, ja, dann glaube ich, gibt es nicht mehr viel Streit oder Widerstand oder Gegeneinander oder wer setzt sich durch oder wessen Wille ist das, was wir jetzt tun. Sondern es war ein Miteinander auf Gott hören und sein Reich bauen. Das ist so weit gegangen, dass sie dann sogar bereit waren, ihren Besitz herzugeben. Und wenn wir von dem reden, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Hintergrund verstehen. Der Hintergrund, aufgrund dessen sie solche Entscheidungen getroffen haben, das Fundament, warum sie bereit waren, solche extreme Dinge zu tun, warum sie bereit waren, sogar ihr Leben hinzugeben, war, dass etwas geschehen war in dieser Stadt. Nämlich, dass Jesus Christus am Kreuz für sie gestorben ist und dass sie eine Offenbarung bekommen haben, wie sehr Gott sie liebt. Sie haben das nicht einfach so getan, sondern ihnen ist bewusst geworden, für sie war das nicht Theorie, dass es heißt, Gott liebt dich und er gibt sein Leben für dich. Für sie war das Realität. Sie haben es ein paar Wochen vorher, Monate vorher, was auch immer, erlebt. Manche waren wahrscheinlich dabei, als er ans Kreuz geschlagen wurde. Und es war real für sie, das, was im Johannes 15 steht, nämlich, dass niemand eine größere Liebe hat, als der sein Leben für seine Freunde gibt. Haben wir, glaube ich, da, oder? Nächste Folie. Die größte Liebe beweist der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Das ist die Essenz von dem Ganzen. Das ist der Grund, warum sie motiviert waren, die Dinge vor Gott zu tun. Sie sind nicht hergegangen und haben gedacht, ja, wir wollen jetzt alle deine Gesetze halten und was müssen wir jetzt tun und welche Regeln hast du aufgestellt und wie baue ich die in mein Leben ein, sondern sie haben eine Offenbarung bekommen und gesagt, es ist fast nicht vorstellbar, da gibt es einen Gott und dieser Gott liebt mich so sehr, dass er bereit war, für mich zu sterben. Er hat sein Leben hingegeben für mich. Und diese Offenbarung von dieser Liebe Gottes im Johannes 3, 16 heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und diese Dinge sind für sie real geworden, Realität. Und weil ihnen das bewusst geworden ist, wie sehr sie geliebt sind, wie sehr sie angenommen sind, wie sehr Gott für sie ist, haben sie begonnen, Gott zu vertrauen. In allem, was sie tun. Sie haben Gott vertraut, dass er für sie sorgt. Sie haben Gott vertraut, dass er ihnen beisteht. Sie haben für Gott vertraut, dass er, selbst wenn sie sterben, dass sie dass Gott es in einen Segen verwandeln wird für sie und für andere. Sie haben sich ganz auf Gott fokussiert, sich ihm völlig hingegeben. Der Paulus drückt so aus, im, ich glaube, Galater 2,20, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo es heißt, nicht mehr lebe ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Das war nicht Theorie für sie, das war nicht so irgendwie, schön, dass das da drin steht, irgendwo steckt er. Sondern es war real, dass sie gesagt haben, Gott, du hast mich so lieb, du hast so viel für mich getan, du hast dein Leben hingegeben, du bist diesen brutalen Tod gestorben, wir haben ja gesehen, wie du ausgeschaut hast im Kreuz. Der Jesaja hat gesagt, dass er nicht mehr als Mensch erkannt wurde, so verunstaltet war er, als diese ganze Sünde auf ihm gelegen ist, ausgepeitscht und. Und du liebst mich so sehr und darum, Herr, vertraue ich dir. Und weil ich dir vertraue, bin ich bereit, dir gehorsam zu sein. Wenn es Gott gibt, der allmächtig, allgegenwärtig, allwissend ist, und wenn dieser Gott mich liebt und wenn ich ihm wichtig bin und er das Beste für mich will, dann ist die logische Konsequenz, dass ich sage, Herr, ich will tun, was du willst, nicht was ich will. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille, weil dein Wille viel besser ist. Weil ich bin ein begrenzter, beschränkter Mensch, ich sehe nur Ausschnitte, aber du siehst das Ganze. Und in diesem Ganzen habe ich so viel Vertrauen zu dir, dass ich mich dir ganz hingebe, ob ich es verstehe oder nicht verstehe, ob ich Dinge nachvollziehen kann. Nur so konnten Paulus und Silas im Gefängnis die Füße eingesperrt im Block, ausgepeitscht oder geschlagen mit Stöcken, Gott anbeten und loben mitternacht in der Zelle, in der tiefsten, hintersten Zelle. Und Gott ist gekommen und hat der Heilige Geist einen Engel gesandt und die Fesseln sind weggefallen und die Türen sind aufgesprungen. Die sind nicht drin gestanden und haben gedacht, wir müssen jetzt gescheit Lobpreis machen und einmal Gott so ein bisschen einheizen. Ja, dann muss er ja endlich was tun, oder? Das war nicht ihre Motivation. Ihre Motivation war, dass sie gesagt haben, Herr, so wie die Apostel. Als sie ausgepeitscht wurden, gingen sie voller Freude nach Hause, dass sie würdig erachtet wurden, um Christi willen zu leiden. Was für eine andere Einstellung, wie wir es oft haben. Wenn der Teufel einmal so an die Tür klopft, dann kriegt man schon die Panik und fast ein Herzinfarkt und schreit zum Herrn, Hilfe, Hilfe. Aber diese Haltung, die sie gehabt haben, dass sie Gott mit ganzem Herzen und mit allem, was sie gehabt haben, vertraut haben. Sich unterzuordnen ist was Schönes, wenn der, dem ich mich unterordne, das Beste für mich will und alle Macht der Welt hat. Wäre ja blöd, wenn ich mich nicht unterordnen würde. Und aus dieser Haltung heraus, mit diesem Herzen, haben sie sich Gott zugewandt. Und mit diesem Herzen war Jesus Christus das Zentrum. Und da waren nicht 5000 Leute, wo jeder gesagt hat, na, aber ich will das und ich will das und ich glaube, so ist es richtig und das, was du sagst, ist ein Schmarrn. Sondern die haben miteinander gerungen und gesagt, was will Gott? Und sie haben sich auch Menschen untergeordnet. Sie haben sich der Lehre der Apostel untergeordnet. Sie haben nicht gesagt zu Petrus, hey, wir haben ja selber das Alte Testament, wir können auch lesen. Und sie waren bereit zu sagen, hey, ihr habt 3 Jahre mit Jesus Christus verbracht, ihr habt so viel gelernt, wir wollen das auch, was ihr habt. Und egal, was es ist, wir nehmen das für uns selber in Anspruch. Wenn ich diese Haltung habe, wenn ich das verstanden habe, wie sehr Gott mich liebt, wie sehr er für mich ist, wie groß seine Liebe zu mir ist, dann bin ich auch bereit, meine Rechte und meinen Willen loszulassen. Ich möchte eine Stelle vorlesen im Philipper 2, wo es genau um das geht. Philipper 2 von Vers 15. 5 weg. Und dort heißt es, davor spricht der Paulus über die Einheit und wie wir in guter Gemeinschaft zusammenleben sollen. Und in Vers 5 heißt es nachher, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Wenn Jesus Christus im Himmel gesessen wäre und gesagt hätte, mir geht's da gut, warum soll ich da runtergehen in diese ganze schöne Welt? Warum soll ich dort mich quälen lassen, verspotten lassen, anspucken lassen, auspeitschen lassen? Hey, ich bin Gott! Dann würden du und ich heute ohne Hoffnung dastehen. Aber er war bereit, seine Rechte aufzugeben. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners, vielleicht kann man die Tür ein bisschen zumachen, die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Und vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus war bereit in Gethsemane. Wenn wir diese Stelle anschauen, dann sehen wir, dass Jesus gesagt hat, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der hat sich nicht gefreut drauf, dass am nächsten Tag so brutal misshandelt wird, bis, ja. Aber er hat gesagt, nicht mein, sondern dein Wille, Herr, geschehe. Und ich denke, dass der Heilige Geist uns wieder dorthin bringen möchte, wo auch wir als sein Volk von ganzem Herzen sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht das, was ich mir jetzt vorstelle, will ich durchboxen und machen, sondern lass uns gemeinsam den Herrn suchen, ihn fragen und das tun, was er sagt. Und in dem sind wir eins. Auch wenn wir Dinge vielleicht nicht immer genau gleich sehen. In dem finden wir miteinander einen Weg. Und in diesem Aspekt können wir voller Freude das Königreich Gottes annehmen. Weil das Reich Gottes ist keine Demokratie, wo der Mensch im Mittelpunkt ist und sein Wille geschieht von der Mehrheit, sondern das Reich Gottes ist eine Theokratie, wo es einen König gibt und was der König sagt, gilt. Und wenn ich diese Herzenshaltung habe, von der wir reden, und dieses Bewusstsein habe, ja dann ordne ich mich gerne einem König unter, der das Beste für mich will und die Macht hat, noch auch das alles durchzusetzen. Dann ist Königreich nicht was Bedrohliches, sondern die beste Regierungsform, die es für uns Menschen gibt. Und das Königreich war am Anfang im Paradies auch so. Da haben die Menschen sich Gott untergeordnet und Gott hat gesagt, was gut ist für sie und was nicht gut ist. Schwierig ist es dann geworden, wo die Menschen gesagt haben, jetzt Moment mal, aber ich will eigentlich selber sagen, was gut ist und was nicht gut ist. Ich will selber entscheiden, was das Beste ist für mich. Nicht du, Herr. Und wo die Menschheit sich von Gott getrennt hat. Und jetzt müssen wir mit dem leben, was da rausgekommen ist. Aber darum ist Jesus Christus gekommen, um das eben alles wieder herzustellen und wieder neu zu machen. Auch in der Gemeinde, und wir kommen jetzt zum Ende, geht es um diese Theokratie. Wir sind kein Verein als Gemeinde. Wir glauben, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist und dass sein Wille geschehen soll und dass er Menschen beruft für bestimmte Positionen, die er auswählt, damit das alles zusammenwirkt und Gott verherrlicht wird. Wenn das Leitungsteam von unserer Gemeinde zusammenkommt, dann geht es nicht darum, was möchte jetzt der Markus und was möchte Nelly und was möchte Janelle und was möchte jetzt noch der Mamme und jetzt schauen wir, wie wir da zurechtkommen. Es geht nicht darum, was wir möchten. Es geht darum, dass wir gemeinsam miteinander ringen, was Gott möchte. Und das muss oft gar nichts mit dem zu tun haben, was ich mir vorstelle. Und darum ist auch in der Leiterschaft es wichtig, dass wir diese Haltung haben, wo wir sagen, hey, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und in dem dürfen wir einander vertrauen. weil wir natürlich fehlbare Menschen sind, gibt es in der Gemeinde auch gewisse Sicherheitsnetze. Zum Beispiel, dass die Leiterschaft aus einem Team besteht, dass wir Teil einer Bewegung sind, die auch hineinspricht, wenn Dinge mal nicht funktionieren, dass es Gemeindeversammlungen gibt, wo man wichtige Themen bespricht miteinander, bevor man Entscheidungen trifft, dass es Buchhaltung und Rechnungsprüfen gibt und all diese Dinge, die haben wir am Platz, weil wir wissen, hey, wir sind nicht perfekt und vielleicht hören wir nicht immer Gott, aber weißt du, das ist für Gott auch kein Problem. Wenn unser Herz aufrichtig ist und wir wollen, dass das geschieht, was er will, findet er immer einen Weg. Selbst wenn wir mal einen kleinen Umweg machen, weil wir nicht vielleicht genau gehört haben oder Ähnliches. Das ist für Gott keine Mühe. Da kann er damit umgehen und er tut es auch damit. In dieser dienenden Haltung natürlich. Die Herausforderung, die wir haben, ist eben, haben wir dieses Vertrauen zueinander? Die Herausforderung ist, sitze ich auf dem Thron oder sitzt der Herr auf dem Thron? Die Herausforderung ist, bin ich bereit zu sagen, Herr, in allem möchte ich, dass dein Wille geschieht. Oder darf der Herr da ein bisschen mitbestimmen, aber da sage ich selber, wo es lang geht. Wenn wir eins sind in Jesus Christus, dann können wir auch in eine Einheit im Geist kommen, die gewaltige Dinge freisetzt und möglich macht. Und das ist das, was Gott am Herzen hat mit Gemeinde. Und aus dem heraus fließt dann das andere, wie gute Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, füreinander da sein, sich umeinander kümmern, aber nicht umgekehrt. Das Zentrum muss Jesus Christus sein. Und wenn dein Zentrum das Essen ist, das wir noch heute haben, und weil du ein paar nette Leute triffst, dann denk nochmal drüber nach. Jesus Christus ist das Zentrum und er ist der Mittelpunkt von allem. Amen. Einheit ist nur möglich, wenn Jesus Christus im Zentrum ist. Weil Gott ein liebender Vater ist, der unser Bestes will, ist sein Königreich die beste Form des Zusammenlebens. Unter dieser Erkenntnis und Voraussetzung, von der wir gesprochen haben. Weil Jesus Christus der ultimative Beweis der Liebe Gottes ist, kann ich Gott vertrauen und wie Jesus meine Rechte, meine vermeintlichen Rechte auf die Seite legen und sagen, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn Jesus unser Zentrum ist, dann wird auch seine Liebe in uns und durch uns sichtbar und auch aneinander sichtbar. Amen. Halleluja. Lasst uns beten miteinander. Nächsten Samstag möchte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr auf dieses Thema Vertrauen eingehen. Und zwar schauen wir uns ein, zwei Stellen aus der Bibel an, wie Jesus mit diesen Dingen umgegangen ist. Himmlischer Vater, wir danken dir. Na Herr, doch, wir danken dir, das ist klar. Aber wir bitten dich von ganzem Herzen, dass wir auch so eine Offenbarung bekommen, wie das diese Gläubigen damals bekommen haben, Herr. Dass wir dieselbe Überführung bekommen, wie die, die noch geschrien haben ans Kreuz mit dir und dann gesagt haben, Herr Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Sünden. Herr, ich bete, dass wir nicht aus den falschen Dingen heraus dir gehorsam sein wollen, sondern aus dieser tiefen Erkenntnis, dass Gehorsam das Beste ist, was uns passieren kann, weil du der beste Gott bist, den es gibt, weil du ein liebender Papa bist und weil du vollkommen bist und keine Fehler machst, so wie wir. Und lass uns, ich bete, Herr, dass in den nächsten Tagen und Wochen das einfach uns wie Schuppen von den Augen fällt und wir dir von ganzem Herzen und mit Freude nachfolgen, weil wir wissen und eine Offenbarung bekommen, wie gut du bist und wie gut du es mit uns meinst. Und Herr, wir binden jetzt auch alles und kommen gegen alles an, was sich dem in den Weg stellt. Herr, wir reißen alles Hohe nieder, was sich über deine Erkenntnis erheben will. Du bist Gott, es ist dein Wort und dein Wort ist die Wahrheit, Herr. Und diese Wahrheit macht uns frei und wir wollen uns deiner Wahrheit aussetzen, Herr. Hilf uns, dass wir zu einer Gemeinde werden, wo du, Jesus, im Zentrum bist. Hilf uns, dass wir zu Christen werden, die dich im Zentrum haben und denen nichts wichtiger ist wie du, wie dein Reich und wie das, was du im Herzen hast. In Jesu Namen. Amen.